Ja, herzlich willkommen zur Predigt der Vignette Wien. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Jetzt habe ich bei meiner letzten Predigt, bin ich auf Mut zum Risiko eingegangen. Und dabei habe ich auch immer wieder das Thema Entscheidungen gestriffen, weil ja Entscheidungen immer auch ein Risiko bergen. Weil ich kann mich ja auch falsch entscheiden oder anders entscheiden, als es vielleicht Gott gefällig wäre oder Gott gewollt hätte. Ja, sich für Gott entscheiden, dafür einfach drauf loszugehen, auf das bin ich eingegangen, auf Gott zu hören, ihm zu vertrauen, dass er eigentlich immer die richtigen Türen öffnet und nur das Beste für uns will. Und genau dort möchte ich heute eigentlich wieder ansetzen und dort direkt weitermachen. Und was genau Entscheidungen mit dem Thema Gelassenheit zu tun hat, das eröffne ich euch jetzt in den nächsten 20 Minuten ungefähr. Wir vertrauen also, dass unser Leben gelingt. Und dieses Vertrauen bringt Gelassenheit. Gelassen ist, wer weiß, dass manche Dinge sich durch ihn selbst noch nicht oder vielleicht auch gar nie ändern lassen. Gelassen ist aber auch, wer den Mut aufbringt, zu erkennen, was er ändern kann und es dann auch tut. Und ich habe dazu ein wunderbares Gedicht gefunden oder einen Spruch. Den ersten Teil, also der erste Teil ist vielen Menschen bekannt. Das ist der sogenannte Serenity Prayer, das Gelassenheitsgebet. Es wurde geschrieben von Reinhold Niebuhr, einem amerikanischen Theologen, und ist dann in weiterer Folge in vielen Studien und Bibelgruppen verwendet worden. In den frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde es dann auch für die anonymen Alkoholiker verwendet, also der erste Teil. Und ist eben dann, hat sich so weltweit einfach fortgepflanzt. Und es gibt mehrere Versionen dieses Gedichts. Bei einer wird das Wort Kraft unter anderem durch das Wort Gnade ausgetauscht und umgekehrt. Also es gibt eben, also das vollständige Gedicht habe ich nur auf Englisch gefunden und habe es dann selbst nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt und würde euch das jetzt einfach mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich's. Das wäre dann die nächste Folie, bitte. Nächste, ja. Okay. Gott, gib mir die Gnade und die Kraft, Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinzunehmen. Gib mir den Mut zu ändern, was geändert werden kann und muss. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen. Härten und Schwierigkeiten zu akzeptieren als einen Weg zum Frieden. Diese sündige Welt anzunehmen, wie sie ist, genauso wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Im Vertrauen, dass du alle Dinge zum Guten tust, wenn ich mich deinem Willen unterwerfe, damit ich in diesem Leben angemessen glücklich sein kann und mit dir im nächsten Leben unermesslich glücklich in Ewigkeit. Amen. Und ich führe euch jetzt so nach und nach durch dieses Gedicht. Und ich würde gerne anfangen mit der Gnade und der Kraft, Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinzunehmen. Es ist eine Gnade, wenn man Umstände nicht mehr bekämpft, sondern sie annehmen kann. Es gibt eben diese zwei Versionen vom Serenity Prayer. Die eine ist Power, die Kraft, und einmal ist es Grace, die Gnade. Und ich glaube, wir brauchen beides. Oft strampeln wir so sehr mit irgendwas und versuchen mit aller Gewalt aus irgendeiner Situation rauszukommen, weil sie ist halt unangenehm und wir würden wirklich gern woanders hin beten und sind verzweifelt. Und das ist dann wie Treibsand. Ich weiß nicht, ob ihr Treibsand kennt, aber Treibsand ist, je mehr man strampelt, wenn man in Treibsand kommt, umso tiefer sinkt man ein. Was wir brauchen und auch Gott bitten können, ist einfach Kraft und Gnade, dass wir einfach mal loslassen können und einfach sagen können, Herr, ich bin im Treibsand gefangen, hilf. Dinge gehen lassen können, das ist oft auch schwer. Es müssen nicht immer Kinder sein, alte Gewohnheiten, irgendwelche Vergangenheit, die unangenehm ist. Menschen. Für das Loslassen braucht man witzigerweise initial oft mehr Kraft als fürs Festhalten. Das Festhalten ist ein Anklammern und fürs Loslassen braucht man mehr Kraft und Überwindung, aber nur initial. Und wenn man mal losgelassen hat, dann merkt man erst, dass man die Freiheit geschenkt bekommen hat und dann spürt man erst das Wirken von Gott. Gott spricht auch zu uns, geduldig zu sein, dass er wirkt und eingreift. Da habe ich eine Stelle im Psalm 37 gefunden. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn. Ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selbst Unrecht. Also Gott warnt uns davor, uns hinreißen zu lassen. Und stecken wir in einer schwierigen Situation, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir so besonders bedrängt sind von allen Seiten, so wie es die Babsi auch geschildert hat, in der Arbeit oder im Privaten, dann ist es besonders schwer, ruhig zu bleiben und quasi so zu sein wie Jesus und richtig zu reagieren. Es ist viel leichter, wenn es uns toll geht und wir andere ermutigen können und sagen, ja und Herr und anderen Leuten begegnen können und so zu sein wie Jesus. Aber wenn wir so besonders unter Druck stehen, ist es sehr schwierig. Und oft wollen wir diese unangenehme Situation schnell hinter uns bringen, wie ich vorher schon gesagt habe, und wir fokussieren uns darauf, wie Unrecht nicht alle anderen mir tun und ich bin in einer blöden Situation und wir fokussieren uns immer mehr auf unsere Opferrolle und was in welcher schlechten Situation wir nicht sind. Und Gott fordert uns aber auf, uns da nicht mitreißen zu lassen, sondern ruhig zu werden, den Sturm abzuwarten und ihn eingreifen zu lassen. Und ich habe da zwei wunderschöne Vergleiche gefunden. Das erste ist der Vergleich mit einem Wirbelsturm. Und das zweite, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Surfer gibt. Beim Surfen gibt es das sogenannte Wipeout. Und die zwei Beispiele möchte ich euch näher bringen. Als erstes den Wirbelsturm. Genau. Also ein Wirbelsturm ist so ein sturmartiges Windsystem. Und da gibt es in jedem, also das ist ein, das sich dreht um eine Vertikalachse. Und da gibt es in jedem dieser Wirbelstürme ein Auge. Das ist, kann oft Kilometer groß sein oder eben auch wesentlich kleiner, wie bei diesem Tornado zum Beispiel. Und in diesem Auge ist es fast windstill. Das heißt, es tobt rundherum mit 300 km/h oder bis zu 300 km/h und in dem Auge ist es ruhig. Da ist quasi kein Chaos. Also es herrscht fast schönes Wetter. Es ist auch der Luftdruck deutlich höher als rundherum. Also es ist eine komplett andere Situation. Und das zweite ist dann beim Surfen. Also beim Wellenreiten schaut ja der Surfer, dass er auf der Welle reitet, parallel zum Ufer. Ja. Und manchmal hat also die Welle schiebt ja die Wassermassen vor sich her und hat und oft haben dann die Wassermassen mehr Energie und mehr Kraft als die eigentliche Welle und sind daher schneller. Und im Extremfall bilden sie dann halt so ein Barrel, also so eine Tube, wo dann der Surfer durchsurfen kann. Und jetzt ist es, hoppala. Ich kann es doch selber. Der Surfer muss einfach schauen, dass er eben nicht da in die Welle hineinkommt und eben auch nicht stürzt und von der Welle erfasst wird. Jetzt passiert das aber des Öfteren und jeder Surfer macht diese Erfahrung einmal. Und dann kommt er in das sogenannte Wipeout. Und das heißt, er wird von den Wassermassen erfasst, von der Energie der Wassermassen unter Wasser gedrückt. Durchgewirbelt und unter Wasser gedrückt. Und genau, das ist, und in ganz extrem hohen Wellen kann der Surfer bis zu einer Minute unter Wasser gedrückt werden. Und also die Vorstellung allein macht bei mir Panik. Jetzt ist aber das falsche Verhalten dann, wenn der Surfer verzweifelt versucht, an die Oberfläche zu paddeln, weil er wird es einfach nicht schaffen. Was die richtige Vorgehensweise ist im Wipeout, dass der Surfer möglichst ruhig bleibt, schaut, dass er Sauerstoff spart, eben nicht strampelt und im Idealfall sich sogar fallen lässt, schaut, dass er in tiefere Ozeanschichten kommt, weil dort das Wasser ruhiger ist und dann langsam wieder auftaucht. Also er muss sich quasi fallen lassen. Und das klingt so paradox, aber in diesen Fallen ist fallen lassen die Lebensrettung. Vor allem, wenn man in ein arges Wipeout gekommen ist. Und ich finde gerade besonders dieses zweite Beispiel gibt diesen guten Vergleich, den uns Gott im Psalm 37 sagen möchte. Warte still und geduldig, gerade wenn du bedrängt bist. Gerade wenn um dich der Sturm herrscht oder du drohst zu ertrinken. Konzentrier dich nicht darauf, was alle anderen machen oder auf deine Opferrolle, sondern spar dir deine Energie für Gott. Fokussier dich auf deine Beziehung zu Gott. So wie ein Surfer im Wipeout sich einmal auf sich fokussiert, schaut, zur Ruhe kommt und dann an die Oberfläche kommt. Weil dann wird er an die Oberfläche mitgespült mit der nächsten Welle. Es ist eine Gnade, sich einfach fallen lassen zu können. Die Kraft zu haben, das auszuhalten. So mitten im Sturm. Wissend, dass Gott mein Leben steuert und mir helfen wird. So kann ich Umstände akzeptieren, die ich aus meiner Kraft nicht aushalte oder die aus menschlichem Ermessen eigentlich ich hier und jetzt nicht ändern kann. Umstände, die mich sonst mutlos machen. So wie im ersten Teil vom Serenity Prayer. Gott, gib mir die Gnade und die Kraft, Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinzunehmen. Aber da gibt es einen zweiten Teil. Und der heißt, gib mir den Mut zu ändern, was geändert werden kann und muss. Weil Gnade annehmen können und das hinnehmen können, was ich jetzt einfach nicht ändern kann, meine Umstände, ist die eine Geschichte. Aber dann den Mut zu haben, etwas zu ändern, ist die andere. Und es gibt viele Umstände, die können wir nicht ändern. Aber es gibt viel mehr Situationen, als wir denken, an denen wir etwas ändern können. Und auch müssen oder müssten. Und jetzt kommt der unangenehme Teil meiner Predigt. Was wir immer ändern können, auch wenn wir es nicht einsehen wollen, ist unsere Einstellung und unsere Gedanken. Denn Gedanken beeinflussen unser Leben einfach jeden Tag. Der britische Philosoph James Allen schreibt, wie der Mensch denkt, so ist er. Und das ist leider wahr. Wir können nicht nicht denken. Also jeder, der das schon versucht hat, scheitert. Gedanken beschäftigen uns einfach jeden Tag, jede Minute unseres Lebens. Und wie wir denken, das beeinflusst einfach unsere Handlungen, unsere Einstellungen, unsere Entscheidungen. Das kann man auch schon im Talmud lesen. Ich weiß nicht, wer das kennt, diesen bekannten Spruch. Ich kann ihn jetzt nicht auswendig zitieren, aber jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Achte auf deine Gedanken, genau, dein Schicksal. Also das geht ein bisschen länger. Aber genau, das ist eigentlich aus dem Talmud. Und nein, das meine ich nicht, aber die Gedanken und deine Gedanken werden Handlungen und deine Handlungen werden Entscheidungen und das beeinflusst dein Schicksal, ja. Also es ist sogar im Talmud schon zu finden, dass eben Gedanken einen sehr stark beeinflussen. Und das führt zu Entscheidungen. Und Entscheidungen brauchen wir einfach, um etwas zu verändern. Und oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft denkt man ewig nach, wie man sich wohl entscheiden will, im Kleinen wie im Großen. Ob wir nun etwas tun sollen oder nicht. Und vor lauter Denken tun wir dann oft erst recht nichts, ja? Wenn wir vollkommen gelähmt sind. Und dann geißeln wir uns aber dafür. Hätte ich doch nur, wäre ich doch nur und so weiter. Und das wären dann so schöne Leitsätze. Jetzt bin ich aber schon so und so alt. Hätte ich doch nur und wäre ich damals doch nur und so. Dabei entstehen viele Entscheidungen eigentlich in Bruchteilen von Sekunden, wenn wir uns ehrlich sind. Und denken wir dann zu lange nach, dann verwässern wir die Entscheidungen. Naja, ich weiß nicht. Und dann kommt dieses seltsame Bauchgefühl und das Gedankenrad dreht sich weiter. Und das ist einfach eine Lektion von Gott an uns, unser Gedankenrad nicht so schnell drehen zu lassen. nicht so viel Zeit damit zu verbringen, immer nachzudenken. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Nachdenken nicht gut ist, dass wir alles immer nur spontan tun sollen, aber manchmal fordert uns Gott einfach auf, eine Aktion zu setzen, sich jetzt zu entscheiden und nicht ewig nachzudenken darüber. Er möchte, dass wir den Mut haben zu sagen, so, und jetzt trete ich in Aktion, uns im Glauben vorwärts zu bewegen. Eine Entscheidung zu treffen, die unkomfortabel, schwierig ist, der schmale Pfad. Gott verlangt von uns aber klare Entscheidungen zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, hier und dort. Bei Gott gibt es in dem Sinn keine halben Entscheidungen. Man kann nicht so sagen, na ja, und ein bisschen, aber mit einem halben Fuß bleibe ich da noch in der Tür. Das sagt er uns auch, da habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht, wo er uns das ganz eindeutig mitteilt. Die eine ist in der Offenbarung. Denn ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also eine eindeutige Entscheidung. Bin ich für Gott oder bin ich gegen ihn? Aber eindeutig. Auch im alttestamentlichen Buch von Josua werden wir darauf hingewiesen. Da hat Josua spricht das zu den Israeliten, die mehrere Götter haben, also nicht nur Gott, sondern auch noch andere Götter nebenbei anbeten. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Also eine ganz klare Position, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und Josua bemerkt eben, dass viele Israeliten eben nicht nur Gott dienen wollen, sondern halt auch vielen anderen heidnischen Göttern, also irgendwie so den Fuß in jeder Tür haben wollen. Du kannst aber nur einem Gott dienen. Und ich sehe das jetzt so, die Götter, die ihr hier anspricht, das müssen jetzt nicht zwangsmäßigerweise verschiedene Religionen sein, denen wir anhängen, sondern es gibt ja andere Dinge, denen wir anhängen können, die sich wie Gottheiten manifestieren. Ich rede da, dreht sich unser Leben immer nur ums Geld. Wie viel schauen wir ehrlich in unser Telefon den ganzen Tag? Wie häufig gehen wir einkaufen? Wie viel sehen wir fern? Versuchen wir uns bei Leuten beliebt zu machen, dadurch, dass wir uns nicht festlegen, dass wir immer sagen, so an den kuschle ich mich und die Meinung von dem nehme ich an. Und ich erwische mich oft selbst dabei, dass ich mir oft gar nicht bewusst bin, wie viel Göttern ich sozusagen eigentlich nachlaufe in meinem Alltag. Und ich betone es wieder, ich sage nicht, dass ein Handy schlecht ist oder dass Fernsehen schlecht ist, aber ich glaube, es ist unser Umgang mit diesen Sachen. Wie viel Zeit investieren wir hinein, wie viel hängt unser Leben dran. Und ich ermutige euch heute, trefft heute eine Wahl. Und die beste Entscheidung ist, Gottes Weg zu wählen. Und wenn wir am Ende unseres Weges dann sind, dann hoffe ich, dass wir uns alle umdrehen können und sagen können, gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und das Schöne dran ist, Gott gibt uns aber auch den Mut, sich jeden Tag für ein Leben mit ihm zu entscheiden. Und den Mut dazu zu haben. Und zum Thema Mut und sich für Gott zu entscheiden, habe ich eine sehr berührende Geschichte mitgebracht von meinem Großvater. Er diente im Zweiten Weltkrieg als Soldat für das damalige Deutsche Reich. Also er war ein klassischer Nazi, wie man so schön sagt. Er ist groß geworden in Armut, war auch teilweise in einem Waisenhaus, weil seine Mutter sich allein um ihn nicht kümmern konnte. Also sein Vater existierte nicht, er hat ihn nicht anerkannt und damals war das nicht so einfach, also ist er teilweise in einem Waisenhaus groß geworden und hat dann einen Stiefvater eben bekommen und für ihn, der aus ganz armen Verhältnissen und einfachen Verhältnissen kam, war das Heer natürlich vielversprechend damals, weil damals war es so, wenn man mehrere Jahre sich verpflichtet hat, freiwillig, dann hat man Chancen gehabt, zum Unteroffizier aufzusteigen innerhalb weniger Jahre und da hat man eine große Abfertigung bekommen und eine Pension und wirklich ein Ansehen und hat gute Chancen gehabt, nachher eine wirklich tolle Arbeit zu haben, ohne dass man jetzt aus gutem Elternhause kam. Und mein Opa hat damals, natürlich aufgewachsen in der Zeit, da seine Chance gesehen und hat sich mit 18 Jahren zum Heer gemeldet. Und das war pünktlich 1939 und ist dann im Afrika-Feldzug gewesen, ist dann für die Fliegerstaffel ausgebildet worden und ist aber dann im Endeffekt gegen Ende des Krieges eben in Deutschland dann bei den einfachen Fußsoldaten gelandet, weil sie dann keine Flieger mehr gebraucht haben, sondern weil Hitler dann quasi alle Soldaten als Kanonenfutter gebraucht hat für die Fronten. Und im Endeffekt stand er dann in Deutschland zwischen der Ost- und der Westfront und war einer der Letzten, die halt dann noch die Stellung gehalten haben. Und im Endeffekt hat er sich dann ergeben und ist in amerikanische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und mein Großvater hat immer Aufzeichnungen geführt und hat diese Aufzeichnungen dann nach seiner Gefangenschaft noch einmal neu niedergeschrieben. Und die wurden meinem Vater weitergegeben und ich wusste nicht, dass sie existieren und habe sie vor kurzem von meinem Vater auf Rückfrage bekommen, weil ich ihn etwas gefragt habe und war sehr berührt von den Aufzeichnungen meines Großvaters. Und unter anderem beschreibt er eben die Zustände in einem amerikanischen Gefangenenlager. Er ist am 23. April 1945 eben von den Amerikanern auf deutschem Boden in Kriegsgefangenschaft gekommen. Sie haben im Freien geschlafen, ohne Decken, ohne Ausrüstung, ohne nichts. Also einfach auf nacktem Schlammboden. Und es hat tagelang geregnet und geschneit. Und sie hatten nur das am Leib, was sie hatten. Also wenn jemand keine Schuhe hatte, hatte er keine Schuhe und fertig. Und er musste mit tausenden anderen in dem Gefangenenlager quasi hinter Stacheldraht im Freien schlafen und schauen, dass er irgendwie zurechtkommt. Und die Verpflegung war halt minimal, weil es war damals für die normale Bevölkerung schon schwierig, Nahrung zu bekommen und Kriegsgefangene haben irgendwas bekommen. Ja, da haben sich, er beschreibt, dass manchmal 30, 40 Mann eine Ration für 10 Leute bekommen haben. Und sie waren dann, im Nachhinein hat er erfahren, dass eben in dem Gefangenenlager 240.000 Mann auf einem halben Quadratkilometer zusammengepfercht waren. Und neben ihm sind halt immer wieder Menschen ums Leben gekommen, also plötzlich tot neben ihm gelegen oder erschossen worden oder in den Stacheldraht gelaufen und so weiter, also nur um die Umstände zu illustrieren. Und es war aber immer wieder, die Zivilbevölkerung hat halt Mitleid gehabt mit den Kriegsgefangenen und die Amerikaner haben das halt erlaubt, dass die Zivilbevölkerung halt Lebensmittel hineingeworfen hat über den Stacheldraht. Und mein Großvater hat das so beschrieben: Am Zaun entwickelte sich ein lebhafter Verkehr mit den Zivilisten. Frauen bringen Brot und Kartoffeln, manchmal sogar bessere Dinge. Die Lanzer, also Lanzer waren damals die deutschen Soldaten, lauter Unteroffiziere, einschließlich Stabsfeldwebeln, also die höherrangigen, stürzten sich auf die Sachen, die über den Zaun geworfen werden, wie die Raubtiere, wobei meistens eine wüste Rauferei entsteht. Dabei kommt es sehr häufig vor, dass das Brot oder die Kartoffel in den Dreck gestampft wird, sodass keiner mehr etwas davon hat. Was man da täglich erleben kann, ist das dunkelste Kapitel menschlicher Unzulänglichkeit. Ich liege in der Nähe des Zauns, gehe aber selbst nicht hin. Mein Großvater hat sich also trotz seiner Not nicht ums Essen geprügelt und er war kurz vorm Verhungern. Also er hatte Hungerödeme und es war dort wirklich, also jeder Bissen, den du kriegen konntest, war quasi überlebenswichtig. Aber er hat, das hat er immer wieder beschrieben, das tiefe Gefühl, dass Gott einen höheren Plan für ihn hatte und dass er das alles überleben würde. Und so war es ja auch. Und er entschied sich also dafür, Gott zu vertrauen, dass er durchkommen würde, auch wenn er nicht seinem Hunger und seiner Gier nachgibt in diesem einen Moment. Und mitten in seinen Hungerträumen hat er dann philosophiert: Ich weiß nun einmal, wie so oft schon, dass mir nichts erspart bleiben wird, dass ich alles, auch das Schlimmste, durchmachen muss, um zu einem mir unbekannten Ziel zu gelangen. Ich erahne nur dunkel die Gesetze und die Bahn, die mein Lebensschicksal bestimmen, und ich weiß, dass ich es nicht ändern kann. Genauso wie ich überzeugt bin, dass ich hier wieder lebend herauskommen werde. Anders wäre es gegen die Gesetzmäßigkeit meiner Lebenskurve. Ich weiß das genau, aber es ist halt doch schwer, alles so über sich ergehen zu lassen mit philosophischer Abgeklärtheit, wenn der Körper den Geist peinigt. Ich kann nur meine Hände falten und sagen, hier, Vater im Himmel, ist mein Leib. Er wird gefoltert und gequält, da du es so haben willst, muss ich mich fügen. Ich weiß nicht, warum und weshalb, aber du bist ja das Ziel und das Gesetz, das in uns lebt und wirst mich die Bahn führen, die du mir selbst vorschreibst. Und das sind die Gedanken meines Großvaters, also wie biblisch die sind, das beurteile ich nicht, aber es war das, was er in dieser Situation empfunden und geschrieben hat. Und er wiederholt später auch immer wieder, dass er einfach dieses tiefe Gefühl hatte, dass Gott ihn durchtragen wird und dass er das überleben wird. Und selbst das oder gerade in der Not bittet uns Gott, uns für ihn zu entscheiden. Und wie man am Beispiel von meinem Großvater sieht, bedeutet ja dieses Ja zu sagen zu, ich halte das jetzt durch, ich lasse mich da nicht hinreißen, ich vertraue darauf, dass Gott mich durchführt, auch ein Nein zu vielen anderen Sachen. Und das vergessen wir oft, dass ein Ja in einem Fall ein Nein zu vielen anderen Sachen heißt. Ein Nein zu einer Extraportion überlebenswichtigem Essen, aber auch ein Nein zu Gewalt. Und ich denke, oft sind wir unfähig, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir einfach Angst haben oder gelangweilt sind oder faul sind und einfach den Pfad des geringsten Widerstandes gehen wollen. Oder wir lassen überhaupt andere Menschen für uns entscheiden, weil wir tun einfach so lange nichts, bis es für uns entschieden wird. Und dann beschweren wir uns im schlimmsten Fall über unsere Umstände. Oft sagen wir Nein zu einem neuen, besseren Job, weil wir einfach die Stabilität des anderen nicht aufgeben wollen. Oder mit dem Ja von einem Eheversprechen sagt man gleichzeitig Nein zu allen anderen. Manchmal können wir auch nicht Ja sagen und Gott unser Leben geben, nicht weil wir nicht Ja sagen wollen, sondern weil wir nicht Nein sagen können zu allen anderen Sachen, zu den unmoralischen. Und das Schlimme ist aber, dass wir da viele tolle Dinge verpassen, die Gott für uns bereitet hat, viel Segen, wenn wir nicht Nein sagen können. Und Gott verspricht uns ja nicht, dass ihm zu gehorchen immer einfach ist. Es ist ein schmaler Pfad, den wir da beschreiten müssen. Und das fällt so beim Serenity Prayer in die Kategorie Härten und Schwierigkeiten akzeptieren entlang des Pfades. Der schmale Pfad, die harten Entscheidungen sind ein Schlüssel für ein gutes Leben. Das können wir auch im Matthäus lesen. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und das illustriert ja auch die Geschichte von meinem Großvater. Es ist im ersten Moment einfacher als starker junger Mann. Ich meine, er war immer im Verhältnis zu anderen Gefangenen immer noch ein kräftiger junger Mann, auch wenn er super schwach war schon, aber es waren wesentlich Schwächere als er dort. Also er hätte leicht jemanden verprügeln können und umbringen können, nur dass er ein Stück Brot dort bekommt. Aber es ist der härtere Weg zu sagen, nein, das mache ich nicht, ich halte durch. Und besonders Leiter müssen harte Entscheidungen treffen. Also Menschen, die andere Menschen führen, ihnen ein Vorbild sind. Menschen, die Kinder haben. Auch Christen sind in dem Sinn. Jeder Christ ist irgendwo ein Leiter, weil er ein Vorbild ist. Und je mehr Verantwortung wir haben, umso ärger wird das eigentlich und umso mehr bewahrheitet sich das. Den schmalen Pfad gehen heißt auch nicht an dem kleben, was uns am Leben und am Wachsen hindert. Auch sich in härteren Zeiten durchzuhalten. Da gibt es das schöne Beispiel von den Israeliten, die dann in der Wüste gejammert haben. Ach, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. So quasi, wären wir doch lieber in der Knechtschaft und Sklaverei geblieben. Da haben wir wenigstens gewusst, was wir haben. Da haben wir wenigstens was zu essen gehabt. Aber in solchen Momenten heißt Gott uns einfach durchzuhalten. Weil er kennt das ganze Puzzle. Wir sehen immer nur einen kleinen Teil davon. Weil Gott alle Dinge zum Guten tut. Und ich finde, das drückt dieser zweite, weniger bekannte Teil des Serenity Prayers aus. Einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Auch wenn meine Umstände jetzt schlecht sind, ich kann trotzdem auf das schauen, was gut ist, was Gott mir in der Situation schenkt. Härten und Schwierigkeiten zu akzeptieren als einen Weg zum Frieden, der schmale Pfad, den ich gehe. Diese sündige Welt anzunehmen, wie sie ist, genauso wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Das heißt nicht, dass wir die Welt nicht verändern sollen, dass wir nicht Vorbilder sein sollen, aber es gibt manche Dinge, die wir einfach mal so hinnehmen müssen. Und dann wird Gott uns zeigen, wie wir uns verändern können, wie wir die Welt verändern können. Im Vertrauen, dass du alle Dinge zum Guten tust, wenn ich mich deinem Willen unterwerfe, damit ich in diesem Leben angemessen glücklich sein kann und mit dir im nächsten Leben unermesslich glücklich. Lebe einen Tag nach dem anderen, einen Moment nach dem anderen. Lebe im Hier und Jetzt und nicht im Gestern und auch nicht im Morgen. Da gibt es auch noch so einen schönen Bibelvers im Matthäus-Evangelium. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Warum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Weltmeister im sich Sorgen machen, was in der Zukunft nicht vielleicht sein wird. Und da habe ich auch von jemandem mal einen tollen Spruch gelesen. Jetzt bin ich ein alter Mann und all die Sorgen und Plagen, über die ich mir den Kopf zerbrochen habe, sind nie gekommen. Und es ist ja oft so, dass wir uns selbst viel mehr Dinge auftürmen und vor uns auftürmen, als tatsächlich kommen. Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht, sagt man auch. Kannst du Schwierigkeiten mit Gott meistern, merkst du eigentlich, wie du zu immer mehr Gelassenheit kommst in dieser stürmischen Welt. Und ich möchte euch heute Kraft und Gnade, Mut und Weisheit zusprechen. Und wenn du falsch gegangen bist, also wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen oder ich kann mich nicht entscheiden, ich bin irgendwie nicht fähig dazu, dann komm zu Gott und er wird dir neue Türen öffnen. Und ich segne euch jetzt noch einmal mit dem Gebet von Reinhold Niebuhr. Gott, gib mir die Kraft, die Gnade, Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinzunehmen. Gib mir den Mut zu ändern, was geändert werden kann und muss. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Härten und Schwierigkeiten zu akzeptieren als einen Weg zum Frieden. Diese sündige Welt anzunehmen, wie sie ist, genauso wie Jesus es tat. Und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Im Vertrauen, dass du alle Dinge zum Guten tust, wenn ich mich deinem Willen unterwerfe, damit ich in diesem Leben angemessen glücklich sein kann und mit dir im nächsten Leben unermesslich glücklich in Ewigkeit. Amen. Vater, ich bete für alle, die falsche Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen gegen Gott, dass sie sich dir heute erneut zuwenden. Gott spricht euch Mut zu, Mut für Veränderung, auch wenn diese schmerzhaft ist. Er spricht euch Kraft zu, wenn ihr durch eine harte Zeit geht. Und Vater, schenk auch Weisheit. Schenk allen Weisheit, wann es Zeit ist für Veränderungen und wann es Zeit ist, Umstände zu akzeptieren. Ich segne euch mit Glück, den Moment zu genießen und lade euch einfach ein, mit mir gemeinsam einzutauchen. Und wenn jemand noch individuell Gebet braucht, dann kommt es einfach nachher noch nach vor. Ja, Vater im Himmel, teil du deinen Segen aus und lass jeden Einzelnen spüren, dass er bei dir willkommen ist. Weil du bist unser Mut und unsere Kraft.